Die kleine Eiszeit. Die Zeit von 1400 bis 1850 ist in Europa als die sogenannte kleine Eiszeit bekannt. Trotzdem gab es in dieser Phase auch warme Jahre wie 1540, dessen Sommer ähnlich sonnig, heiß und trocken ausgefallen sein muss wie die Hitzesommer 2003 oder 2018. In den Überlieferungen liest man deshalb vom Jahrtausendwein des Jahres 1540. Man sieht an auffälligen Jahren wie 1010 und 1011 oder 1540 deutlich, dass man Klimaperioden eben nur an längeren Zeiträumen und nicht an einzelnen Jahren festmachen darf. Schon zu Beginn der kleinen Eiszeit häuften sich Jahre mit kalten und nassen Sommern, Ernteausfällen und Überschwemmungen sowie eisigen, lang ausdauernden Wintern. So fiel am 30. Juni 1318 in Köln Schnee, ein Ereignis, auf das man in dieser schönen Stadt heute selbst im Winter oft erfolglos wartet. Aber auch hier ist Vorsicht geboten, denn es gibt viele Hinweise darauf, dass es an dem Tag womöglich nur ordentlich gehagelt hat und somit eine weiße Hageldecke zu sehen war, fälschlicherweise als Schnee interpretiert. Dennoch war die Folge dieser schlechten Jahre zwischen 1315 und 1322 eine der größten Hungersnöte in Europa. Während die Kälte zwar das Problem der Malaria beendete, fühlten sich nun Läuse und Flöhe bei uns wohl und brachten das Fleckfieber, eine gefährliche Typhusart sowie die Pest mit. Zwischen 1346 und 1352 ereignete sich die größte Pestepidemie in der Geschichte Europas. Die zunehmende Kälte ließ sich auch an der Häufigkeit des Zufrierens großer Seen erkennen. Fror der Bodensee 1963 das erste und einzige Mal im 20. Jahrhundert zu, was damals übrigens in Verkennung des Unterschieds von Wetter und Klima die Befürchtung nährte, eine neue Eiszeit, das Global Cooling, wäre nahe, so passierte dies im 14. Jahrhundert 5-mal und im 15. und 16. Jahrhundert je 7-mal. Und vom strengen Winter zwischen den Jahren 1570 und 1571 wird überliefert, dass hungrige Wölfe aus den Wäldern kamen und die Menschen anfielen. Die Ursachen für die kleine Eiszeit kennt man nicht genau, aber ihre besondere Stärke in Europa lässt sich wohl wieder auf einen schwächeren Nordatlantikstrom zurückführen, ähnlich wie es schon im Zusammenhang mit dem jüngeren Trias-Ereignis beschrieben wurde. Eine Rolle kann hier auch die Vulkanität gespielt haben. Gab es in der bei uns zuvor warmen Zeit kaum Ausbrüche, so war die Vulkanität während der kleinen Eiszeit erhöht. Dadurch wurde mehr Sonnenlicht reflektiert, das folglich nicht mehr für die Erwärmung der Atmosphäre zur Verfügung stand. Verantwortlich dafür sind der Staub und die Sulfataerosole, die bei Vulkanausbrüchen kurzfristig für eine Abkühlung sorgen. Dies steht der längerfristigen Erwärmung durch das ebenfalls, aber in vergleichsweise geringer Menge ausgestoßene und lange in der Atmosphäre verbleibende CO2 entgegen. Gut konnte man den vulkanischen Einfluss zum Beispiel nach dem Ausbruch des Pinatubo auf den Philippinen 1991 beobachten. Insgesamt 8 Kubikkilometer, rund 17 Milliarden Tonnen Staub, Asche und Aerosole wurden dabei bis zu 24 Kilometer hoch in die Atmosphäre geschleudert. Dadurch nahm die Sonnenintensität im folgenden Jahr ab. Und so sank die globale Mitteltemperatur um 0,4 Grad, die auf der Nordhalbkugel um 0,6 Grad. Gleichzeitig wurde die Ozonschicht vorübergehend massiv geschädigt. Das Ozonloch hatte Ausmaße wie nie zuvor. Beim Mount St. Helens in den USA wurden 1980 übrigens 2, beim Krakatau 1883 in Indonesien 11 und beim Ausbruch des Tambora 1815 ebenfalls dort sogar 150 Kubikkilometer Staub in die Atmosphäre geschleudert. Die Folge des Tambora-Ausbruchs war das Jahr ohne Sommer, als das 1816 in die Geschichte einging. Als, und wieder ist Indonesien der Ort des Geschehens, der Supervulkan Toba vor rund 74.000 Jahren ausbrach, müsste der Auswurf etwa 2.800 Kubikkilometer betragen haben. Das ist einer der Gründe, weshalb die kältesten Jahre der letzten Eiszeit in Forscherkreisen auf diesen Vulkanausbruch zurückgeführt werden. Außerdem könnte eine etwas reduzierte Sonnenaktivität eine Rolle gespielt haben. Sonnenflecken, magnetisch verursachte Intensitätsänderungen der Sonnenstrahlung, traten etwa in der ausgiebigen Kaltphase zwischen 1675 und 1715 besonders selten auf. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Maunder-Minimum. Bei der Sonne gilt es also zu beobachten, dass es, wie schon gezeigt, verschiedene Periodizitäten gibt, aber auch immer wieder dazwischenliegende Phasen mit besonders geringer Aktivität. Betrachtet man das Phänomen kleine Eiszeit global, so gilt dasselbe wie für das mittelalterliche Klimaoptimum. Es handelt sich um kein auf der gesamten Erde nachweisbares Phänomen. Neben Europa gibt es am ehesten noch in Südostasien Hinweise auf tiefere Temperaturen.